NDR Info.
Zeitzeichen. Im Juni 1862 erscheint das Buch Rom und Jerusalem von Moses Hess.
Zu den totgeglaubten Völkern, welche im Bewusstsein ihrer geschichtlichen Aufgabe ihre Nationalitätsrechte geltend machen dürfen, gehört unstreitig auch das jüdische Volk.
Einen einzigen jüdischen Staat auf dieser Erde. Von den 100, weiß ich nicht, über 190 Staaten, die es heute gibt, warum nicht einen einzigen jüdischen Staat haben dürfen?
Für diesen jüdischen Staat im Lande Israel plädiert der deutsche Journalist, Philosoph und jüdische Gelehrte Moses Hess. Im Jahr 1862, vor 150 Jahren, ist er damit ein Rufer in der Wüste.
Im Namen ihres ewigen Schöpfers, des All-Einen, hat dieses Volk sich im Namen seiner Religion, seine Nationalität konserviert und beide untrennbar verbunden im Lande der Väter.
In jeder israelischen Stadt gibt es eine Rechov Moshe Hess, also eine Moses-Hess-Straße. Es gibt auch einen Ort, Kfar Hess, das ist kein Kibbutz, das ist ein Dorf.
Edna Brocke ist in Israel geboren und aufgewachsen und lebt seit mehr als 40 Jahren in Deutschland. Sie hat die alte Synagoge in Essen geleitet und zu einer Begegnungsstätte gemacht.
Jedenfalls haben wir in der Schule sehr viel Moses Hess gelernt.
Das jüdische Volk hat nicht umsonst zwei Jahrtausende lang den Stürmen der Weltgeschichte getrotzt und von allen Enden der Welt aus stets den Blick nach Jerusalem gerichtet.
Die Errichtung einer jüdischen politischen Einheit dort in dieser Region ist ja nicht als ein jüdisches Ideal zu betrachten, sondern er formuliert klipp und klar und sagt es als ein Menschheitsideal.
Moses Hess. Er ist im Januar 1812, vor 200 Jahren, in Bonn geboren. Seine Mutter stirbt früh, sein Vater ist Kaufmann und hat keine Zeit, sich um den Jungen zu kümmern. So wächst Moses Hess in Köln bei seinem Großvater auf, einem frommen Juden. Moses wird später, wenn er sich der Politik zuwendet und die Ideen des Kommunismus entwickelt, den Pfad des religiösen Judentums eine Zeit lang verlassen. Letztlich aber bleibt er den Lehren seines Volkes treu und macht sie zur Grundlage seines Plädoyers für den jüdischen Staat.
Mein Großvater zeigte mir einst Oliven und Datteln. Diese Früchte, belehrte er mich mit leuchtenden Blicken, wachsen in Eretz Yisrael, in Palästina. Alles, was an Palästina erinnert, wird von den frommen Juden mit demselben Gefühl der Liebe und Verehrung gleich uralten Erinnerungen des väterlichen Hauses angeschaut.
Köln gehört zu Preußen, als Moses Hess hier aufwächst. Über den Rhein weht von Ferne noch der Geist der französischen Revolution. Sie weckte in Juden zunächst die Hoffnung, dass sie endlich anerkannt und gleichberechtigt leben könnten. In Preußen wähnen sie sich zudem von dem Toleranzedikt geschützt, das König Friedrich Wilhelm III. 1812 in Hess Geburtsjahr erlassen hatte. Beide Hoffnungen trügen, vor allem in den deutschen Kleinstaaten. Moses Hess jedenfalls kommt zu dem Schluss, Deutsche sind Antisemiten.
Gegen jüdische Nationalitätsbestrebungen hat der Deutsche eine Rassenantipathie, die auch edlere Naturen und höhere Geister bei uns kaum bemeistern können.
Dennoch bleibt er als junger Mann zunächst in der preußischen Rheinprovinz. Er studiert eine Zeit lang Philosophie in Bonn, aber ohne einen Abschluss zu machen. Dann wird er Journalist.
Und alle Menschen bekommen ein Stück zu ihrer speziellen Erheiterung. Die besten Brocken, die Redakteur der neuen Rheinischen Zeitung.
Er gründet mit anderen die Rheinische Zeitung in Köln, die später zur neuen Rheinischen Zeitung wird, der ersten sozialistischen Zeitung in deutscher Sprache. Und da hat er bald große Kollegen.
In seiner jugendlichen Entwicklung wird er zu einem Bündnispartner von Karl Marx und Friedrich Engels und zunächst für einige Jahre verbindet sie eine Freundschaft. Und man kann auch feststellen, dass Hess sehr stark auf Marx und Engels eingewirkt hat.
Christian Wiese ist Professor für jüdische Religionsphilosophie in Frankfurt und hat dieses Jahr die erste internationale Konferenz über Moses Hess in Jerusalem mitorganisiert. Hess entwickelt einen schwärmerischen, auch religiös begründeten Sozialismus.
Mehr oder weniger liebevoll nennt ihn Karl Marx den Kommunisten-Rabbi.
Sie haben verschiedene Vorstellungen, wie der Kommunismus zu verwirklichen sei. Marx setzt auf Revolution. Moses Hess dagegen will die Gesellschaften nach und nach durch Reformen und Gesetze gerechter gestalten. Eine Diktatur des Proletariats, wie sie Marx vertritt, ist ihm ein Gräuel. Beide gehen also dann getrennte Wege und Moses Hess entwickelt später mit Ferdinand Lassalle die Ideen, die die europäischen Staaten, gerade auch Deutschland, im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert prägen werden.
Insofern kann man ihn tatsächlich als Mitbegründer der Sozialdemokratie in Deutschland bezeichnen.
Als einen weithin unbekannten Begründer, einen Vorreiter, der seiner Zeit voraus und entfernt davon ist, den Durchbruch seiner Ideen zu erleben. Christian Wiese?
Er war sein Leben lang eigentlich in einer finanziell prekären Situation.
Hess ist ein verarmter Intellektueller. Er schreibt für verschiedene Zeitungen kleine jüdische Blätter. Er schreibt Bücher mit so sperrigen Titeln wie »Die letzten Philosophen« oder »Über das Geldwesen«. In der unruhigen Zeit der 1840er Jahre vor und während der 48er Revolution ist Moses Hess immer wieder auf der Flucht, als Kommunist und Jude verfolgt.
Hess in Köln.
Hess in Brüssel.
Hess in Zürich.
Hess in Rastatt.
In Genf.
In Marseille.
In Lüttich.
Moses Hess in Paris. Hier lebt er am längsten, vermutlich in Kreisen um andere jüdische Flüchtlinge wie Ludwig Börne und Heinrich Heine. Hess zieht nicht alleine von Station zu Station.
Er hatte eine Lebenspartnerin,
Sibylle Pesch,
die katholisch war, die aus einer bürgerlichen Sicht eher aus unteren Schichten kam. Und die er offensichtlich seinem Vater nicht zumuten wollte. Und erst nach dem Tode hat er sie geheiratet, aber sein Leben lang zu ihr gehalten und mit ihr in Paris und in den Orten seines Exils gelebt.
Unrast,
finanzielle Not,
Verfolgung,
Exil,
die politischen Möglichkeiten der Zukunft,
Kommunismus,
Sozialismus.
Das alles prägt sein Denken.
Er war in doppelter Hinsicht eine Minderheit. Er war in Deutschland ein Jude und in Frankreich ein Deutscher.
Beides ist zum Verzweifeln. Weder die Revolution in Frankreich noch die Aufklärung in Deutschland haben Gleichberechtigung für Juden geschaffen. Also richtet Hess seinen Blick jetzt nach außen. In Europa nimmt er, inzwischen in den 1860er Jahren, eine neue Entwicklung wahr. Die Kleinstaaterei, die Flickenteppichstaaten gelangen an ihr Ende. Nationalstaaten bilden sich. In den deutschen Provinzen gibt es diese Bestrebungen seit langem, Italien aber hat sich bereits im Jahr 1861 vereinigt. Jetzt sieht Hess auch die Zeit für einen Staat für die Juden gekommen. Er schreibt sein Buch, das im Juni 1862 vor 150 Jahren erscheint.
Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätenfrage.
Es ist im 19. Jahrhundert das erste Plädoyer für einen religiös geprägten jüdischen Staat auf dem Boden des Heiligen Landes.
Nur aus der nationalen Wiedergeburt wird das religiöse Genie der Juden gleich dem Riesen, der die Muttererde berührt, neue Kräfte ziehen und vom Heiligen Geiste der Propheten wieder beseelt werden.
Palästina gehört um 1860 politisch zum Osmanischen Reich. Das Leben dort hat noch Züge des biblischen Landes Israel. Da sind Hirten auf dem Felde bei ihren Herden. Es ist dünn besiedelt. Jüdische Gruppen leben neben Arabern, Beduinen. Türken bilden eine kleine Oberschicht. Jerusalem, das ist eine Gruppe kleiner Siedlungen rund um die Mauern des 1800 Jahre zuvor zerstörten Tempels. Das Land ist
wenig entwickelt und eigentlich nicht mit Europa vergleichbar.
Das Kuriose ist, für sich selbst erwägt Hess nicht einmal dorthin zu ziehen. Er will allenfalls mit einem Freund einmal nach Palästina reisen, aber dafür fehlt ihm das Geld. Hess denkt für andere Juden, vor allem aus Osteuropa, und entwirft einen Traum. Christian Wiese von der Uni Frankfurt.
Es gibt so ein fast leeres Land, in dem man wie in einem Experiment ausprobieren kann, wie sich Sozialismus und Nationalismus miteinander verbinden lassen. Und überhaupt die faszinierende Vorstellung, aus dem Nichts eine neue, ideale Gesellschaft zu schaffen, die dann Europa als Vorbild dienen kann. Also das Kräfteverhältnis umzukehren.
Um diesen Traum nachvollziehen zu können, müsse man sich das Wesen jüdischer Existenz klarmachen, meint Edna Brocke, die heute in Deutschland und in Israel lebt.
Jüdische Existenz ist eben nicht primär eine Frage von Religion, wie man landläufig glaubt, sondern das Judentum ist eine Seinsgemeinschaft, während Christentum und Islam Glaubensgemeinschaften sind. Und insofern ist das Judentum eine Existenzform sui generis, die man nicht vergleichen kann, weil jeder Jude muss für sich eben die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk einerseits oder der jüdischen Nation und die Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft Judentum andererseits für sich selber jeden Tag und in jeder Situation neu entscheiden und neu definieren.
Juden müssten und könnten daher immer alles zusammendenken. Das Fremde und das Eigene, Religion und Politik, Alltagsleben und das große Ganze.
Ich versuche es auf einen knappen Nenner zu bringen. Jüdische Existenzform ist immer ein sowohl als auch. Was ich hier in Europa erlebe seit 40 Jahren, ist immer nur ein entweder oder.
Moses Hess sagt sowohl Sozialismus als auch Nationalstaat und setzt sich damit zwischen alle Stühle. Sozialistische Juden sehen ihre Idee der internationalen Arbeitervereinigung verraten. Bürgerliche Juden dagegen wollen sich, allen schlechten Erfahrungen zum Trotz, vollgültig in die europäischen Gesellschaften eingliedern und nichts von einem Judenstaat in Israel wissen. Allerdings, die Stühle, zwischen die Hess sich setzt, sind schwach besetzt.
Das ist leider so, dass dieses Buch wahrscheinlich eines der sehr ungelesenen Bücher des 19. Jahrhunderts ist.
Das Buch überwintert in ein paar Bibliotheken. Und derjenige, der gut 30 Jahre später, 1896, vehement für den Judenstaat plädiert, Theodor Herzl, kennt es nicht einmal. Dennoch, die zionistische Bewegung besinnt sich auf Moses Hess und so gilt er als ihr früher Vordenker. Nichts ahnend von all dem stirbt er 1875 in Paris und wird in Köln-Deutz begraben. Schaurig vorausschauend scheint heute auch, wie Hess den deutschen Antisemitismus beschreibt.
Die Deutschen hassen weniger die Religion der Juden als ihre Rasse, weniger ihren eigentümlichen Glauben als ihre eigentümlichen Nasen.
Nachdem dieser Hass im 20. Jahrhundert in die Katastrophe, in den Holocaust geführt hat, wird die Vision von Moses Hess Wirklichkeit. »1948 entsteht der jüdische Staat und das jüdische Volk hat endlich
einen einzigen jüdischen Staat auf dieser Erde.«
Edna Brocke, wenig optimistisch, fürchtet allerdings, dass er mehr und mehr zum Juden unter den Staaten wird, dass sein Lebensrecht nie als selbstverständlich gilt, dass er seine Existenz immer wird rechtfertigen müssen. Die Gebeine von Moses Hess werden 1961 in Israel beigesetzt. Und dort suchen jetzt einige Intellektuelle wieder seine geistige Nähe. Denn er hat sich auch mit dem wunden Punkt des Staates Israel beschäftigt, mit der Integration der palästinensischen Araber. Professor Christian Wiese.
Dort bezieht man sich vor allem auf die Passagen in Rom und Jerusalem, in denen er offensichtlich ein Verständnis auch für die arabischen Nationalbewegungen hat, die im Entstehen begriffen sind oder von denen er jedenfalls denkt, dass sie gefördert werden müsste.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an den Schriftsteller und Philosophen Moses Hess, dessen Buch Rom und Jerusalem im Juni 1862 erschien. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.